Der Predigttext steht im 6. Kapitel des Galaterbriefs. Wegen des Zusammenhangs lese ich ab Kapitel 5, Vers 24 bis Kapitel 6, Vers 5. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe ein eigenes Werk. Und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns nun dein Wort aufschließt und dass du es zur Wirklichkeit machst in unserem Leben. Amen. Wir beginnen nun mit dem letzten Teil des Galaterbriefs. Der Galaterbrief ist so aufgebaut wie die meisten Briefe des Apostels Paulus. Der erste Teil enthält immer die Lehre, also die Theorie. Und im zweiten Teil, da folgt dann die praktischen Anweisungen, also die Umsetzung. Theorie ist bei manchen Menschen verpönt. Die ist ihnen zu trocken, zu langweilig. Sie wollen lieber nur Praktisches hören. Aber für ein gesundes Glaubensleben ist es nötig, dass wir zuerst die gesunde Lehre der Bibel hören und verstehen, also die Theorie. Und nur daraus kann dann eine gesunde Praxis folgen, nämlich dass wir die biblische Wahrheit dann in unserem Leben richtig anwenden. Darum befassen wir uns in unserer Gemeinde auch so intensiv mit biblischer Lehre. Wenn wir jetzt über die praktischen, die ermahnenden Teile der Bibel sprechen, besteht dabei die Gefahr, dass wir nur Gesetz predigen. Also dass wir nicht Evangelium, sondern Motivation verkündigen. Also zum Beispiel, sei ein guter Christ, streng dich an, Gottes Maßstäben gerecht zu werden und so weiter. Aber biblisch gesehen stellen wir Gläubige damit unter Gesetz. Und das funktioniert niemals, das haben wir jetzt schon in den Predigten zuvor mehrfach gehört. Denn es sind nur Appelle an unsere natürlichen menschlichen Fähigkeiten, an unseren guten Willen, an unser aufrichtiges eigenes Bemühen. Aber diese können niemals Gutes und Göttliches hervorbringen. Und deshalb wollen wir bei den Geboten der Bibel immer zuerst von den Heilstatsachen des Evangeliums ausgehen. Darum habe ich die letzten Verse von Kapitel 5 nochmal gelesen. Und ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, weil da steckt genau das drin. Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Das ist die wichtigste Tatsache, die müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Sie lautet nicht, wenn du Christus angehörst, dann kreuzige dein Fleisch, sondern du hast es gekreuzigt mit all seinen bösen Neigungen. Das ist bereits geschehen. Es ist geschehen vor 2000 Jahren am Kreuz. Und in dem Moment, wo du dich Jesus anvertraut hast, ihn als Herrn anerkannt, da hat er dich mitsamt deinem Charakter, mitsamt deinen bösen Neigungen in seinen Tod mit hineingenommen. Und nun bist du in Christus lebendig gemacht. Du lebst nicht mehr in dir im Alten, sondern in Jesus. Das sagt die Bibel. Ist das nicht wunderbar? Danken wir dem Herrn täglich dafür. Danke, Herr, dass ich mit dir lebendig gemacht bin. Du bist mit meinen bösen Neigungen längst fertig geworden am Kreuz. Und dein Heiliger Geist, der lebt jetzt in mir und der ist meine Kraft. Gehen wir daher immer von diesen Tatsachen der Erlösung aus. Was wir in Christus haben, was wir in ihm schon sind. Nicht von dem, was wir gerne wären oder was wir sein sollten. Wenn wir dafür danken, was wir in ihm sind, dann drücken wir unseren Glauben aus. Und dieser Glaube, der ehrt Jesus und den beantwortet er gerne. Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das ist diese wunderbare Heilstatsache des Evangeliums. Wir leben im Geist. Das heißt, wir sind durch Jesus schon lebendig gemacht. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Das heißt, wir leben im Geist. Und jetzt soll diese Tatsache auch in unserem täglichen Leben Wirklichkeit werden, dass wir im Geist wandeln und diese Frucht des Geistes hervorbringen, die wir schon gehört haben in Galater 5. Oder anders ausgedrückt, wir sollen von unserem Stand in Christus zum tatsächlichen Zustand kommen. Und wie gesagt, es geht nicht durch Appelle. Es geht nicht durch Motivation, sondern allein durch den Glauben an den Gekreuzigten und durch seine Kraft. Denn nur durch den Glauben kommen wir von unserem Stand in Christus zum Zustand. Denn Jesus vollbringt dann die Frucht des Geistes, nicht wir. Genauso wie er unsere Errettung allein durch den Glauben vollbracht hat, so vollbringt er auch unsere Veränderung, unsere Heiligung. Und deshalb wollen wir bei den Ermahnungen, die uns die Bibel gibt, immer zuerst davon ausgehen, von dieser Heilstatsache. Und dann sind die göttlichen Gebote kein Gesetz, kein Krampf, kein vergebliches Abmühen, sondern sie sind Werke, die Gott vorbereitet hat, in denen wir in Christus wandeln sollen und wandeln werden. Dann arbeiten wir uns nicht selber an Geboten ab, uns irgendwie zu verbessern, sondern wir lassen ihn arbeiten. Unser Anteil daran ist der Glaube und die Buße, wo das nötig ist. Das zu Beginn als Zusammenfassung des Evangeliums. Und jetzt wollen wir uns den praktischen Anweisungen in diesem Text zuwenden. Sie sind im Grunde eine Beschreibung unseres Wandels im Geist. Ja, eine Illustration der Frucht des Geistes, wie sie sich in bestimmten Situationen nach Gottes Willen darstellt. Sie beginnen schon ab Vers 26. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Betrifft an erster Stelle unseren Umgang miteinander als Gläubige, als Kinder Gottes. Ich denke, das ist der Anfang, wo sich zeigt, ob wir im Geist wandeln. Wollen wir uns fragen, suchen wir Anerkennung für unsere Frömmigkeit? Vergleichen wir uns miteinander? Beneiden wir den anderen um seinen Charakter, um seine Gaben? Oder provozieren wir den anderen, dass er sich falsch verhält? Dann stehen wir besser da. Denn von Natur aus haben wir alle solche Neigungen. Ich bin frömmer, ich bin weiter im Glauben, ich mache in der Gemeinde mehr als die anderen und so weiter. Und so wie wir da miteinander umgehen, da zeigt sich, ob wir im Geist leben. Deshalb fangen wir bei diesem Punkt bei uns selbst an. Und die nächste Anweisung betrifft ebenfalls den Umgang mit unseren Brüdern und Schwestern. Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung oder einem Fehltritt übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Also nun geht es darum, wie verhalten wir uns, wie gehen wir miteinander um, wenn jetzt was schiefgelaufen ist. Ich denke, es lohnt sich, dass wir zunächst mal über dieses Wort Übertretung oder mir gefällt die Übersetzung Fehltritt mal nachdenken. Ein Fehltritt ist, wenn wir mal ausrutschen oder stolpern, Also ein Unfall gewissermaßen, ein unabsichtliches Ereignis. Ihr werdet mir sicherlich recht geben, dass ein Unfall nicht der Normalfall ist. Wenn wir nur noch Unfälle hätten, dann würden wir uns zu Recht fragen, da stimmt irgendwas nicht. Also Paulus spricht hier davon, was passiert, wenn jetzt ein Gläubiger ausnahmsweise mal sündigt. Ein Gläubiger, der sündigt, wurde von einem Fehltritt übereilt, das sagt er hier. Die Bibel macht ganz klar, dass Sündigen bei einem Gläubigen nicht der Normalfall ist. Denn es passt nicht zu unserer neuen Wesensart in Christus, unserer Neugeburt in ihm. Und das sagt auch der Apostel Johannes. 1. Johannes 3, Vers 6. Wer in ihm, also Jesus, bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Dann fragen wir uns vielleicht, ja, wie kann das sein? Wir versagen doch viele Male täglich. Ist das unsere Erfahrung? Wirklich. Hier steht, wer in Jesus bleibt, sündigt nicht. Er sagt nicht, wer in Jesus bleibt, der sündigt etwas weniger oder nicht mehr ganz so oft. Er sagt, der sündigt gar nicht. Das steht hier. Lassen wir es mal so stehen. Ja, was sind wir denn? Keine Sünder mehr in Christus. Eigentlich sagt die Bibel hier nein. Denn ein Sünder sündigt, das ist normal, oder? Aber bei einem Gläubigen ist die Sünde nicht normal. Denn sonst kann irgendwas nicht stimmen, oder? Die Bezeichnung Sünder trifft für Gläubige nur zu, in dem Sinne, dass wir noch sündigen können. Die Bibel sagt, wir sind Gerechte in Christus, die manchmal noch sündigen. Der Teufel sündigt, das ist normal. Aber nicht ein Gotteskind. Denn das sagt Gott über uns, 1. Johannes 3, Vers 8 und 9. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus zerstört dieses Teufelswerk des Sündigens. Und Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren oder gezeugt ist. Also das ist der Normalfall für Kinder Gottes. Wer durch Buße, Bekehrung und Wiedergeburt ein Kind Gottes ist, eine neue Schöpfung in Christus, der ist aus Gott geboren oder aus Gott gezeugt, tut nicht Sünde. Das ist eine Tatsache, steht hier. Und Sünde tun meint hier jetzt nicht die Fehltritte, ja, sondern die Sünde ständig zu tun oder gewohnheitsmäßig. Also betrachten wir unser Versagen nie als den Normalfall, sondern als einen Unfall. Und jetzt geht es darum, wie gehen wir mit solchen Fehltritten um? Zunächst natürlich sollen wir unsere Schuld vor Gott bekennen und Vergebung annehmen. Und das ist natürlich das Erste und das Wichtigste. Aber es ist noch nicht alles. Paulus macht Fehltritte hier auch zu einer Angelegenheit der Gemeinde. Wir sprechen gerne über Fehler anderer. Es lässt uns in einem besseren Licht erscheinen. Aber eigentlich ist das ungeistlich. Die geistliche Reaktion ist, dass wir dem anderen zurechthelfen. Denn Ausgangspunkt davon sollte immer sein, ich bin ja nicht besser als der, der den Fehler begangen hat. Ich bin genauso schwach. Ich bin genauso versuchbar in meiner Natur. Ich kann selbst auch fallen. Und bevor ich jetzt andere kritisiere, muss ich mich eigentlich erstmal selbst kritisieren. Ja, Jesus hat es in der Bergpredigt so schön und so drastisch ausgedrückt. Matthäus 7, Vers 3. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Also Jesus will nicht, dass wir uns kritisieren und Fehler suchen, sondern einander zurechthelfen in einem Geist der Liebe. Das heißt, wir machen keine Vorhaltungen, wir verurteilen nicht. Zurechthelfen kann auch heißen, dass wir dem anderen erstmal helfen müssen, einen Fehler einzusehen. Dass wir andere auf Fehler hinweisen, ist etwas vom Schwierigsten, das ich kenne. Denn niemand möchte gerne kritisiert werden, sind wir mal ehrlich. Das kratzt am eigenen Ego und das setzt sich meistens zur Wehr. Darum müssen wir das in einem Geist der Sanftmut tun. Das heißt in Liebe, in Achtung, in Wertschätzung. In einer Weise, dass es der andere auch annehmen kann. Ja, es braucht viel Mut, dass man so auf jemanden zugeht. Hintenrum zu kritisieren ist einfach. Auf jemanden zuzugehen und etwas anzusprechen, da brauchen wir besonders die Hilfe des Heiligen Geistes. Indem wir einander zurechthelfen, leben wir die Gnade. Nämlich die Gnade, die ich von Gott empfangen habe, die gebe ich weiter, die lasse ich dem anderen dann wieder zuteil werden. Ja, das ist dieser geistliche Umgang mit den Fehlern anderer. Das nächste Gebot hat auch damit zu tun. Einer trage des anderen Lasten, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Paulus geht selbstverständlich davon aus, dass wir alle irgendwelche Lasten zu tragen haben. Jetzt könnte jeder in der Tat von irgendwelchen Lasten berichten. Seien es jetzt Krankheitsnöte, Sorgen um die Zukunft, Sorgen um Kinder, Sorgen um betagte Angehörige oder Ähnliches. Ja, auch solche Lasten sollen wir helfen, einander helfen zu tragen. Durch Fürbitte oder auch praktische Unterstützung. Normalerweise ist das keine zusätzliche Belastung. Denn es ist leichter, fremde Lasten zu tragen als die eigenen. Warum? Also mir fällt es leichter, stellvertretend für einen anderen zu glauben, als für mich selber. Und so dürfen wir einander im Glauben stützen und ermutigen. Und das ist übrigens auch das biblische Modell für Seelsorge. Nicht, da steht einer oben und er gibt jetzt dem anderen, der in Not ist, Anweisungen und Ratschläge, was er zu tun hat, damit es ihm wieder besser geht, sondern wir bringen die Lasten gemeinsam im Gespräch und im Gebet vor Gott. Es gibt auch Lasten, die durch Fehltritte ins eigene Leben gekommen sind. Lasten, die nicht Gottes Wille sind für uns, die wir uns selbst auferlegt haben durch Sünde. Kenne ich leider auch aus meinem Leben. Wenn zum Beispiel jemand eine eheliche Verbindung eingeht, die nicht Gottes Wille ist, dann ist das eine schwere Last. Und die hat erhebliche Auswirkungen. Ja, auch in geistlicher Hinsicht. Aber so jemand ist trotzdem nicht abgeschrieben bei Gott. Und deshalb sollen wir ihn auch nicht aufgeben, sondern dass wir ihn liebevoll und anteilnehmend begleiten auf diesem schwierigen Weg. Da ist oft Geduld nötig, Ausdauer und Ausharren, ohne dass wir vielleicht schnelle Erfolge und Veränderungen sehen. Und mit solchem Lastentragen erfüllen wir das Gesetz Christi. Jetzt haben wir hier einen neuen Begriff, das Gesetz Christi. Was ist damit gemeint? Wir haben jetzt im Galaterbrief gelernt, dass wir nicht unter dem Gesetz vom Sinai stehen, mit Beschneidung etc. Das Gesetz Christi ist daher nicht nur die Gebote der Tora, wie die 10 Gebote. Wenn wir mal ins Neue Testament schauen, dann finden wir ganz viele Anweisungen da. Also Gebote oder Handlungsanweisungen, die sich an uns richten, ja, wie auch in unserem Predigttext. Wenn wir das jetzt mal vergleichen ein bisschen mit dem Alten Testament, dann stellen wir fest, da gibt es durchaus Gemeinsamkeiten, die sind teilweise identisch mit der Tora. Manche sind ausdrücklich ausgenommen, es gibt keine Opfergesetze oder sowas oder Schabbatgebot. Und manche gehen sogar noch weit über die Gebote der Tora hinaus. Ja, wenn wir zum Beispiel die Bergpredigt nehmen, des Herrn Jesus. Und da sagt der Herr in diesem Abschnitt, den man die Antithesen nennt, beispielsweise Matthäus 5, 27, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Also der Herr Jesus zitiert hier ein Gebot der Tora, das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Und dann legt er noch was drauf, ein neues Gebot. Also er macht das alte Gebot im Grunde noch viel enger. Er weitet nun dieses Verbot des Ehebruchs von der Tat auf die Welt der Gedanken aus. Und sagt, wenn du schon in Gedanken das tust, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Ja, und damit geht er eigentlich sogar noch weit über die Tora hinaus. Und es folgen noch viele weitere Gebote in der Bergpredigt, die in dieser Form nicht in der Tora zu finden sind. Die Krönung ist aus meiner Sicht das Gebot, die Feinde zu lieben. Das hat die Tora so nicht verlangt. Also was tut der Herr hier? Er bringt im Grunde eine neue Tora. Warum? Darf er das? Im Alten Testament ist das schon angekündigt, prophetisch. Zum Beispiel Jesaja 51, Vers 4. So achte nun auf mich, mein Volk, und ihr, meine Leute, leiht mir eure Ohren, denn ein Gesetz oder eine Tora wird von mir ausgehen und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Also hier spricht der Messias und wörtlich steht hier, eine Tora wird von mir ausgehen. Also er tut das, was Gott im prophetischen Wort schon angekündigt hat. Es glauben übrigens auch die orthodoxen Juden, dass der Messias, wenn er kommt, eine neue Tora bringen wird. Und das tut der Herr hier in der Bergpredigt. Und er setzt sich weiter fort mit der Lehre der Apostel. Die reden im Auftrag des auferstandenen Herrn. Und wenn wir jetzt mal alle Gebote im Neuen Testament zählen, die sich irgendwie an uns richten, da hat jemand mal ungefähr 1000 gezählt. Also ich habe es jetzt nicht nachgeprüft. Im Unterschied dazu zählen die Juden die 613 Gebote der Tora. Diese neutestamentlichen Gebote sind also das Gesetz des Christus, das neue Gebot, die neue Tora des Messias. Ja, also wir sind keineswegs gesetzlos unterwegs. Und Paulus erwähnt das auch zum Beispiel in 1. Korinther 9, Vers 21. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden wie einer ohne Gesetz. Einschub, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Ich denke, das meint er hiermit. Aber jetzt Vorsicht. Wenn wir jetzt das Gesetz Christi nur als eine neue Sammlung von Geboten betrachten, dann ist dieses neue Gesetz genauso eine hoffnungslose Überforderung wie das alte Gesetz. Es kommt noch das wichtigste Gesetz hinzu, das hatten wir auch schon gehört, Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also das Gesetz Christi beinhaltet das Gesetz des Geistes des Lebens. Das ist, was ich vorhin schon gesagt habe, dass der Heilige Geist in Kindern Gottes wohnt. Und erst der Heilige Geist ermöglicht es, dass wir dem Willen Gottes überhaupt gehorchen können. Hatten wir alles schon näher ausgeführt. Und dieses Element, das fehlt in der Tora im Alten Testament. Beziehungsweise es war dort noch eine prophetische Verheißung auf die Zeit des Messias hin. Zum Beispiel Hesekiel 36, 26, wo Gott verheißt, wird seinen Geist geben und seine Gebote in unser Inneres schreiben. Genau das ist hier gemeint. Ein zentrales Element des Gesetzes Christi ist die Liebe. Das sagt der Herr Jesus im Johannesevangelium an mehreren Stellen. Zum Beispiel Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Oder Kapitel 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Also das ist nicht eine Aufforderung, jetzt seid ein bisschen nett zueinander, ein bisschen mehr Mitmenschlichkeit, sondern wir sollen uns in dem Maße lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Wie hat er uns geliebt? Nämlich indem er für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Das ist das Höchstmaß der Liebe Jesu zu uns. Können wir das? Niemals, aus uns nicht. Sondern nur in und durch Jesus. Und das ist jetzt dieses Gebot der Liebe, das auch beim Tragen der Lasten zur Anwendung kommt. Wir sehen bei dem Gesetz Christi noch einen wichtigen Unterschied zum Gesetz der Tora. Das Gesetz der Tora sieht nämlich für Übertretung Strafen vor. Es fordert Gerechtigkeit, es fordert Strafe für begangenes Unrecht. Aber das Gesetz Christi dagegen, es kennt im Grunde keine Strafe mehr. Denn die Strafe für unsere Übertretung, für unsere Schuld, hat Jesus am Kreuz schon getragen, und zwar vollständig. Da ist keine Wiedergutmachung zu leisten. Und deshalb dürfen wir schuldig gewordene Geschwister auch niemals mit Strafen belegen, sondern ihnen helfen, dass sie ihre Schuld und ihre Lasten bei Jesus loswerden. Und dass sie wieder zurückkommen in die Freiheit, in die Freude. Also das Ziel ist immer zurechthelfen, nicht strafen. Das Neue Testament kennt den äußersten Fall der Gemeindezucht, dass man jemand aus der Gemeinde ausschließen muss, weil er fortgesetzt in Sünde lebt und das nicht einsehen will. Aber auch das ist keine Strafe, sondern es ist das äußerste Mittel, dass er wieder zurechtkommt. Als bußfertiger Sünder wird er gerne wieder aufgenommen. Ja, uns ist wichtig, dass wir das beachten. Das Gesetz Christi ist ein Gesetz der Gnade. Es ist nicht ein Gesetz der Verurteilung und der Strafe. Zuletzt ergeht noch eine wichtige Warnung an uns, wenn wir uns mit Fehltritten und Lasten anderer befassen. Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da doch nichts ist, so betrügt er sich selber. Also gerade wenn wir Fehler wahrnehmen bei anderen, müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Denn alle sind wir aus demselben Holz geschnitzt. Ja, wir haben alle dasselbe sündige Potenzial. Wir können genauso verkehrt handeln. Denn sonst besteht die Gefahr, dass wir uns überheben über den anderen. Wir müssen uns erinnern, es hätte mir genauso gehen können. Also ein Überlegenheitskomplex ist nicht hier am Platz. Es wäre Selbstbetrug. Und die Bibel warnt immer wieder vor Selbstbetrug. Es ist nichts gefährlicher, als wenn man sich selber betrügt, denn das macht blind für die Realität. Man verleugnet die Tatsachen und geht dann erst recht in die Irre. Darum wollen wir stets wachsam bleiben. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selber den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wir haben bisweilen die Angewohnheit, dass wir uns mit anderen vergleichen und dabei Genugtuung empfinden. Aber alles Vergleichen mit anderen ist vom Übel. Und deshalb sollen wir nur unser eigenes Werk prüfen und darauf achten, dass wir in der Lage sind, uns über das Werk Gottes in unserem eigenen Leben zu freuen, nicht über das Versagen anderer. Wenn ich aber sehe, was für ein hoffnungsloser Fall ich selber mal war, den Gott verändert hat, und dann kann ich auch Glaube und Hoffnung für den anderen haben, dass Gott auch mit ihm zu seinem Ziel kommt. Und so weist Paulus darauf hin, dass am Richterstuhl Christi jeder einzeln beurteilt wird. Wir werden keine Vergleiche mit anderen gezogen. Und Jesus wird uns nur nach unseren eigenen Taten beurteilen. Diese Bürde hier in Vers 5, das steht nicht für unsere Lasten oder unsere Verfehlungen, sondern dafür, dass wir für unser Tun alleine vor Gott verantwortlich sind. Und das bewahrt uns davor, dass wir die Schuld für unser Versagen auch auf andere schieben. Halten wir das fest, das Gesetz Christi ist ein Gesetz der Liebe. In der Liebe, wie Christus uns geliebt hat, wollen wir uns gegenseitig die Lasten tragen und bei Versagen wieder zurechthelfen. Apostel Johannes fasst das so zusammen, 1. Johannes 3, Vers 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen des Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du unsere Lasten getragen hast, die wir niemals hätten loswerden können, die Last unserer Schuld, unserer Verfehlungen, die Last unserer Irrwege, alle Lasten, die auch durch eigene Schuld in unser Leben gekommen sind. Danke, dass du sie getragen hast, Herr. Und du willst sie uns auch abnehmen, wo wir uns noch selber abmühen an Lasten. Hilf uns, dass wir einander so helfen in deiner Liebe, dass auch solche Lasten an dein Kreuz kommen. Dass wir froh und frei sind in der Freiheit, zu der du uns befreit hast. Wir preisen dich und wir loben deinen Namen dafür. Amen.